Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 301, Hebräer 11, 8 bis 16.
Glaube und Sehnsucht. Wo wollen wir eigentlich hin?
Woran glauben Sie eigentlich? Oder auf was vertrauen Sie? Sind Sie bereit, auch in die Ungewissheit hinein Ihrem Glauben zu folgen? Oder sind Sie schon so enttäuscht worden, dass Sie sich eher resigniert zurückgezogen haben? Ja, Abraham, Stammvater der Israeliten und gemäß ihrer Überzeugung auch der Araber, wird auch im Neuen Testament als Beispiel dafür geehrt, dass er Gott vertraut hat. Im Brief an die Hebräer wird sein Glaube und auch seine Sehnsucht eindringlich beschrieben. Hebräer 11, ab Vers 8, da heißt es: Durch den Glauben wurde Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er erben sollte. Und er zog aus und wusste nicht, wo er hinkäme. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen im Land der Verheißung, wie in einem fremden Land. Und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Darum sind auch von dem einen, dessen Kraft schon erstorben war, so viele gezeugt worden wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Ufer des Meeres, der unzählig ist. Diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber streben sie zu einem besseren Land, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt erbaut. Abrahams Glaube. Was war das denn? Ist das so eine Art von Gehorsam, vielleicht sogar blinder Gehorsam? Vielleicht sogar eine Art von Unterwerfung unter eine göttliche Anweisung? Oder sollten wir das eher Vertrauen nennen? Ein Vertrauen, ja, in was eigentlich? In eine sprechende, unbekannte Gottheit? Was macht eine solche Gottheit überhaupt vertrauenswürdig? Könnte das nicht vielleicht auch ein intriganter, verlogener Dämon sein, der dann so sich als Gottheit ausgibt und dann sagt, was jemand tun soll? Oder ist das eine so mächtige Autorität, dass sie Unterwerfung fordert und dass da, wenn man dem nicht gehorcht, dass man da in irgendeiner Weise vielleicht mit Vernichtung bedroht wird? Es kann gar kein rein akustisches Phänomen gewesen sein. Ein rein akustisches Phänomen erzeugt nicht spontan Glauben oder Vertrauen. Da muss noch was anderes dabei gewesen sein. Nämlich so ein spürbarer Strom von Güte, von Liebe, von Zuverlässigkeit, von Treue. Und zwar von Anfang an. Man darf nämlich nicht vergessen, dass für die Nomaden der Antike, auch für heutige Nomaden, die Trennung von der Familie, vom Stamm oder vom Clan etwas extrem Schweres ist. Denn das bedeutet immer grundsätzlich Bedrohung. Bedrohung durch fremde Clans und überhaupt, erst indem man zusammensteht, hat man überhaupt die Möglichkeit, in einer ja gefährlichen oder häufig auch sehr kargen Umgebung zu überleben. Also Glaube und Vertrauen erfordert hier ja geradezu einen gewissen Mut. Und vor allen Dingen, hier geht es ja auch um die Ungewissheit. Wenn man etwas genau weiß und es genau kalkulieren kann, da ist irgendwie Vertrauen gar nicht notwendig. Denn da habe ich ja eigentlich eine Kontrolle darüber. Aber Vertrauen oder Glaube ist erst dann notwendig, wenn ich eigentlich es gar nicht wissen kann. Ich muss mich also auf jemand anderen verlassen. Ja, hören wir uns noch mal ganz kurz an, was eigentlich dem Abraham gesagt wurde. 1. Mose 12, da kann man das lesen. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen, und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Eine ziemlich große Verheißung, ne? Aber was ist denn eigentlich eine Verheißung? Ist das einfach eine Ankündigung oder ein Versprechen? Nein. Zu einer Verheißung gehört immer noch etwas als Voraussetzung dazu, nämlich die Sehnsucht dessen, dem etwas verheißen wird. Das heißt, eine Verheißung ist ein Versprechen, dass eine solche Sehnsucht erfüllt werden wird. Ja, und offensichtlich hatte jetzt Abraham mindestens zwei große Sehnsüchte. Die erste ist ziemlich bekannt, nämlich die Sehnsucht nach Nachkommen. Er war ohne Nachkommen. Er ist schon alt geworden. Als er diese Stimme hörte, war er 75. Ja, und er hatte keinen Sohn. Natürlich muss es ein Sohn sein. Also das war damals halt so. Aber völlig egal. Er hatte jedenfalls keine Kinder. Ja, und diese Verheißung, dass er einmal Nachkommen haben wird, die ist auch erfüllt worden. Sein Sohn, auf den diese Verheißung zielt, er ist erst 25 Jahre danach geboren. Da war er nämlich 100, der Abraham. Also bei der Geburt Isaaks. Welche Sehnsucht hatte Abraham noch? Das wird jetzt hier im Hebräerbrief beschrieben. Es ist eine eher verborgene Sehnsucht, die jetzt nicht so unmittelbar im Alten Testament formuliert wurde. Nämlich die Sehnsucht nach einem wirklichen Zuhause. Nach einer Heimat, nach einem Ort, wo man eben nicht immer unterwegs sein muss. Unterwegs sein heißt für einen Nomaden immer, dass er keine feste Behausung hat, sondern Zelte, die man abbrechen kann, wo man dann, wenn also das abgeweidet ist, wo man dann zu anderen Orten mit der ganzen Herde ziehen kann. Und Abraham hatte ganz offensichtlich eine Sehnsucht nach einem Ort mit einem festen Grund. Wenn er nicht so gewesen wäre, hätte er auch nicht diese Stimme gehört und gespürt, dass derjenige, der jetzt zu ihm spricht, von einer ungeheuren inneren Treue und Zuverlässigkeit sein muss. Danach muss man sich sehnen, um auch ein Gespür für so etwas zu bekommen. Ja, und er hat sich nach einem solchen Ort auch gesehnt, der gestaltet und erbaut wird eigentlich von Gott selbst. Ja, äußerlich betrachtet hat sich nämlich diese Verheißung gar nicht so erfüllt. Das Land wurde ihm zwar gezeigt, also Kanaan damals, aber erst sein Enkel Jakob konnte dort für eine Weile mit seiner Familie leben und musste dann vorübergehend, 400 Jahre vorübergehend, nach Ägypten. Und dort ist diese Gruppe erst zu einem großen Volk geworden, und nach diesen 400 Jahren, als durch die Angst vor Überfremdung da richtig gehen so etwas wie eine Unterdrückungspolitik und Ausbeutungspolitik und eigentlich auch Tötungspolitik der Ägypter begann, da ist das Volk mit Hilfe von Mose, der dazu ja aufgefordert wurde, aus Ägypten herausgeführt worden. Und dann hätten sie relativ schnell in das verheißene Land Kanaan kommen können. Das waren sie auch nach wenigen Monaten, aber da sie so viel Angst hatten und dann lieber eigentlich nach Ägypten zurück wollten, ja, mussten sie erst einmal 40 Jahre durch die Wüste ziehen, bis sie so weit waren, dass Josua, das war dann der Nachfolger von Moses, dann über den Jordan die erste Stadt erobert hat in Kanaan, nämlich Jericho. Aber das ist eine andere Geschichte. Eigentlich ist eines dabei klar, dass das, was wir so äußerlich als Sehnsucht haben, dass das auch ein Abbild eigentlich ist von inneren Sehnsüchten. Also hier der Sehnsuchtsort zum Beispiel. Wir möchten zu einem Ort, wo wir uns wirklich richtiggehend wohlfühlen. Und einen solchen Sehnsuchtsort, der ist ja auch in der Bibel formuliert. Im 21. Kapitel von der Offenbarung wird von der Stadt Gottes, also dem neuen Jerusalem, gesprochen, in dem eigentlich alle die Wünsche in Erfüllung gehen können, wo man eingebettet ist in Liebe und Geborgenheit, wo alles das, was eigentlich an inneren Bedürfnissen einen Menschen prägt, wirklich erfüllt werden kann. Ja, wie sieht's jetzt weiter aus mit Abraham? Sarah zum Beispiel. Die wurde ganz schön auch auf die Probe gestellt. Deren Vertrauen musste auch erst wachsen. Ja, sie glaubte nicht mehr dran, dass sie jetzt einen eigenen Sohn bekommen könnte oder ein Kind überhaupt bekommen könnte, und hat dann ihrem Mann ihre ägyptische Magd sozusagen untergeschoben, damit sie dann ein Ersatzkind, nämlich Ismael, bekommen könnte. Aber dann nach einigen Jahren bekam sie Besuch in Mamre, in einer Oase, wo sie wohnten, aber immer noch in Zelten. Da war Abraham 99. Und dort wurde ihm gesagt, in einem Jahr wird deine Frau deinen Sohn gebären. Nun, Sarah hat erstmal ungläubig gelacht. Sie musste auch dann erst einmal die Zurechtweisung ertragen, nämlich, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, wurde ihr gesagt. Gut, letztendlich ist es so, dass Abrahams Vertrauen sich auch auf sie übertragen hat. Und wenn man sich das mal klar macht, ist das genau das Gleiche, was Paulus in seinem 2. Korintherbrief 12,9 geschrieben hat, nämlich, dass er gesagt bekommen hat, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Also für Gott ist nichts unmöglich. In den Schwächsten kann er seine Kraft wirksam werden lassen. Und das geht ja sogar bis zu geschichtlichen Tatsachen. Also der Mauerfall zum Beispiel war völlig unerwartet. Und das waren auch jetzt nicht die Mächte und die Kräfte, die das durchgesetzt haben, sondern es war eigentlich Schwäche, aber Schwäche der Menschen, die dazu gestanden haben, dass sie das jetzt beenden wollten. Und es war die Schwäche derer, die das nicht mehr aufrechterhalten konnten. Und dann war ein sogenannter Zufall, ein Versprecher, mit der Konsequenz, dass jetzt die Mauer tatsächlich offen war. Etwas, wo man nur sagen kann, das ist doch unmöglich. Ja, nun hat Abraham ja eine Verheißung bekommen, dass er Nachkommen hat wie Sand am Meer da oder wie die Sterne am Himmel. Nichts davon hat er erleben können. Gerade seinen Sohn hat er noch erleben können. Ja, aber er hat, so wird das hier formuliert, so etwas wie einen Blick auf die Verheißung bekommen. Der Blick auf die Verheißung, das ist ja eigentlich das, was man Glaube nennt. Man hat ein Gespür dafür, dass etwas eigentlich wahr ist und auch wahr werden wird. Aber real war für ihn ganz klar, dass er jetzt hier auf dieser Erde eigentlich nur ein Gast und ein Fremdling ist. Und in Hebräer 13, also später noch, wird das ja nochmal ganz genau formuliert. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Also die eigentliche Heimat. Was heißt aber Blick? Blick heißt, eine ganz tiefe Ahnung auf die Wahrheit dessen, was sein wird, zu haben. Was wurde ihm denn gesagt? In dir sollen gesegnet sein alle Geschlechter auf Erden. Und interessant ist, dass Jesus das tatsächlich auch bekräftigt hat. Er hat nämlich im Johannesevangelium gesagt, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Also, Jesus spricht davon, dass Abraham sich darauf gefreut hat und dass er eine Freude entwickelt aufgrund dessen, dass jetzt durch ihn, jetzt über die Geschlechter hinweg, ein Mensch auf die Erde gekommen ist, der wirklich für alle Völker dieser Erde die Grundlage des Segens bildet. Das nur mal auch bezogen darauf, ob Menschen in der anderen Welt ein Bewusstsein haben oder nicht. Wenn Abraham sich freute, kann er nicht in irgendeiner Art von Todesschlaf gelegen haben. Ja, unsere tiefsten Sehnsüchte, die wir alle haben, also die Wünsche, die in uns einfach wirksam werden, wenn wir ehrlich sind, sind sie auf dieser Welt faktisch unerfüllbar. Alles ist begrenzt. Und wenn man auch Milliarden besitzen würde, könnte man trotzdem das nicht ändern. Oder haben Sie den Eindruck, dass ein Elon Musk beispielsweise glücklich und zufrieden ist? Ich gewinne den Eindruck nicht. Und wenn es sein muss, ist alles sofort beendet, da reicht ein Schlaganfall, Herzinfarkt, Krebs, ein Unfall, würde dafür ausreichen. Das heißt also, wir können hier eigentlich gar nicht mit keiner Macht der Welt uns das verschaffen, wonach wir uns eigentlich sehnen. Genauso wie in Matthäus 16, 26 Jesus gesagt hat, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner Seele? Sogar schon der Versuch, die Welt zu gewinnen, wie wir ja erfahren und erleben, wie es Menschen gibt, die versuchen so richtig die ganze Welt zu gewinnen, schon allein das erzeugt einen schweren seelischen Schaden. Was sind denn unsere tiefsten Sehnsüchte? Unglaublich einfach. Wir haben eine Sehnsucht nach Zuneigung, nach Vertrautheit, nach dem, was wir Glück nennen, nach Zufriedenheit, nach dem wirklichen Gesehenwerden, was ja eigentlich immer auch geliebt werden bedeutet, nach wirklicher Gemeinschaft, aber auch natürlich nach schöpferischer Entfaltung, nach Kreativität, nach einer Erfüllung in dem, was wir Liebe nennen. Aber jeder Versuch, das materielle Leben so zu gestalten, dass das alles befriedigt wird, führt zum ständigen Scheitern. Überall ist Begrenzung. Da gibt es Widerstände, da gibt es Ablehnung, da gibt es Enttäuschungen. Also eigentlich sind wir angefüllt mit der Enttäuschung, dass unsere Sehnsüchte in dieser Welt nicht wahr werden können. Was ist die normale Konsequenz? Wir versuchen es dennoch zu erzwingen. Entweder mit äußerer oder mit subtiler Gewalt oder mit den Mitteln, die man eher Lüge nennt. Und dann sind wir zufrieden, wenn wir statt Liebe Bewunderung bekommen oder wenigstens Respekt, zum Beispiel auch durch Angst. Und statt Schönheit entwickeln wir Protz. Und anstatt dessen, dass wir die Wahrheit selber lieben, wollen wir herrschen. Es ist die Gier nach Anerkennung, die Lust an der Macht. Das ist dasjenige, was dann so etwas wie ein elender Ersatz wird. Und der zentrale Motor von dem Ganzen, also die Motivquelle, was dann in dem Augenblick die Menschen zunehmend erfüllt, wenn man ganz tief an die Wurzel geht, ist das Hass. Weil wir kriegen nicht das, was wir eigentlich wollen. Völlig egal, mit welcher Macht wir kurzfristig ausgestattet sind. Letztendlich ist es Hass und dann wollen wir es erst recht. Und dann wollen wir es zeigen. Wir werden es versuchen zu erzwingen. Und wenn man dann politisch tätig ist, dann erzeugt das auch eine starke Resonanz bei denen, die irgendwie gleichartig sind, die von dem gleichen Hass geprägt sind. Nebenbei gesagt, das gilt auch für sogenannte religiöse Menschen. Die sind nicht so wahnsinnig anders dann, wenn sie von diesem Hass geprägt sind, sind sie nämlich geprägt von dem sogenannten Gegen. Sie lieben es, andere zu verdammen oder abzuwerten, wenn sie anders denken oder fühlen. Und der Wille zur Unterwerfung ist auch bei ihnen sehr ausgeprägt. Aber eins ist dann klar. Sie mögen vielleicht eine Art von Glauben haben, an dem sie festhalten, aber es ist nicht der Glaube, von dem hier die Rede ist. Das ist nämlich kein Vertrauen, es ist nämlich keine Herzensbeziehung. Keine Herzensbeziehung zu dem sanftesten, aufrichtigsten und gewaltlosesten Menschen, der jemals auf dieser Erde betreten hat. Nämlich Jesus, die Verkörperung der Liebe Gottes. Stattdessen neigen viele dazu, so eine Art von Gier danach zu entwickeln, nach der Macht und Herrlichkeit. Zum Beispiel, wenn Jesus wiederkommt, Macht und Herrlichkeit und die Hoffnung, da mitzuherrschen. Da kann man schon spüren, da ist irgendetwas ganz anders als das, was Jesus verkörpert. Aber wir können nicht anders. Liebe heißt grundsätzlich Sehnsucht, nämlich Streben nach einem besseren Ort, nach einem besseren Land, nach einem wahren Vaterland. Wir alle streben irgendwie nach einem Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das sind wirklich nicht die USA, sondern dieser Ort, der ist nur möglich bei dem, der überhaupt keine Grenzen kennt. Nämlich deswegen, weil er alle menschlichen Grenzen durchdrungen hat. Und der die göttliche Fülle ins Menschsein gebracht hat und uns aufgrund dessen daran teilhaben lässt. Sie wissen schon, wen ich meine. Ja, was können wir von Abraham lernen? Wir haben die Wahl. Wir können mit Gott oder wir können ohne Gott unser Leben gestalten. Wir können Vertrauen haben und dann entwickeln wir einen Blick auf ganz besondere Verheißungen. Ich will eine dieser Verheißungen nur mal nennen, am Anfang des Johannesevangeliums. Da heißt es, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Schon hier gibt es so etwas wie eine Anzahlung auf die zukünftige Erbschaft. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann werden wir Gottes Fülle erben. Aber wir können jetzt schon beginnen, diese Fülle in uns zu erleben. Es fängt an mit dem Frieden im Herzen und vor allen Dingen damit, dass wir mit unserem sogenannten Schicksal ausgesöhnt werden. Völlig egal, ob dieses Schicksal jetzt voller Mühen oder, wie man so schön sagt, Bedrängnisse ist. Ich möchte da mal zum Schluss den Römerbrief zitieren, was Paulus da nämlich schreibt. Römer 5, Vers 3 bis 5. Da schreibt er: Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung. Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.